Das ist Quantensprung. Ein Podcast der NZZ über Forschung, die bewegt.
Dieses Organ Haut, das nachzubilden, das ist eine Wahnsinnsaufgabe. Ich meine, das ist ein Wunderwerk.
Dieses Wunderwerk ist der aktuell meistgesuchte Rohstoff der Schweiz. Über 2 Wochen ist der Brand in einer Bar in Grand-Montana inzwischen her. Seit der Silvesternacht kämpfen Ärzte in der Schweiz, in Deutschland, in Italien, in Frankreich um das Leben der jungen Überlebenden. Dafür brauchen sie vor allem eins: neue Haut, um die verbrannte zu ersetzen. Davon gibt es immer zu wenig. Und deshalb tüfteln die Mediziner an Methoden, um Haut künstlich im Labor zu produzieren. Und verfolgen gleichzeitig einen Traum. Den Traum vom nicht mehr durch Narben entstellten Brandpatienten. Das ist Quantensprung. Ein Podcast der Wissenschaftsredaktion der NZZ. Jede Woche prüfen wir eine Idee, die die Welt verändern könnte. Und was es noch braucht, um dorthin zu kommen. Diese Woche ist Michael Brendler mein Co-Host. Er ist Mediziner und begleitet eng den Gesundheitszustand der Brandopfer von Grand-Montana. Gemeinsam mit ihm möchte ich heute herausfinden, wie Haut aus dem Labor Leben rettet und wie in Zukunft Brandverletzungen behandelt werden können. Ich bin Lena Waldle. Willkommen.
Und eine der Antworten war unsere Vision. Das heißt, wir schicken eine Biopsie ins Labor und dann kriegen wir so viel Haut, wie wir wollen und setzen das auf den Patienten drauf. Und die Arbeit ist getan und der Patient ist gerettet.
Clemens Maria Schiestl ist der ehemalige Leiter der plastischen Chirurgie des Kinderspitals Zürich. Im Kispi werden derzeit noch 5 schwer brandverletzte Jugendliche aus Grand-Montana behandelt. Bei manchen ist über die Hälfte, bei anderen bis zu 80% ihres Körpers verbrannt. Ihre Arme, Beine, das Gesicht, der Rücken.
Entscheidend ist nicht nur das Ausmaß, sondern auch die Tiefe der Verbrennung.
Stellt mein Kollege Michael Brendler klar. Es kommt auf den Verbrennungsgrad an.
Bei einer Verbrennung unterscheiden wir 4 Grade. Es gibt den Grad 1, da ist nur die oberste Schicht der Haut betroffen, die sogenannte Epidermis. Die Epidermis, muss man sich vorstellen, das ist sozusagen eine oberflächliche Schutzschicht aus verhornen Zellen, die immer neu gebildet werden und wieder abgestoßen werden. Bei so einer Grad 1 Verbrennung, da ist die Haut gerötet vor allem, tut weh. Da muss ich mir auch keine großen Sorgen machen, da werde ich keine Narben haben, das verheilt von selbst. Dann gibt es die sogenannte Grad 2a Verbrennung. Da ist die Schutzschicht so weit zerstört, dass diese Brandblasen entstehen. Halt auch narbenlos ab, kein Problem. Dann gibt es die Grad 2b Verbrennung. Da ist die nächste Schicht der Haut teilweise mit zerstört, die sogenannte Dermis. Die Dermis ist deshalb so wichtig, weil sie die wichtigen Strukturen der Haut enthält. Schweißdrüsen, Haare, Blutgefäße, Nerven. Wenn ich eine Grad 2b-Verbrennung habe, dann wird meine Verbrennung auch schlechter ausgehen, dann werde ich eine Narbe bekommen. Bei einer Grad 3-Verbrennung ist die Dermis vollständig zerstört. Da ist dann eine Hauttransplantation auf jeden Fall nötig. Und dann gibt es zuletzt noch die Grad 4-Verbrennung. Da ist dann auch das Unterhautfettgewebe, die sogenannte Subcutis, mit betroffen. Und teilweise auch Muskeln, Sehnen, Knochen, also die Gewebe darunter.
Ab einer Grad 3-Verbrennung ist die Verletzung wirklich gefährlich für den Körper. Denn die verbrannte Haut muss entfernt werden. Diese verbrannten Hautreste sondern nämlich giftige Stoffe ab. Und was zurückbleibt, ist eine tiefe, offene Wunde.
Und nun ist dieser Patient allem, was da kreucht und fleucht und Keimen und Bakterien, von ihm selber auch aus dem Darm raus, ist er letztendlich ausgesetzt.
Denn die Haut kann nun ihre wichtigen Aufgaben nicht mehr erfüllen.
Die Haut ist sogar ein Immunorgan, das heißt, sie bekämpft eindringende Bakterien. Die Haut ist entscheidend für die Temperaturregelung des Körpers. Und sie enthält die Schweißdrüsen und über Schweiß wird ja auch Wärme abgeführt. Die Haut hat Nerven, enthält Nerven, die Temperaturführung ermöglichen, Tastgefühl ermöglichen. Die Haut hält die Flüssigkeit im Körper. Die Haut ist unsere Hülle und unser größtes Organ, ohne das wir nicht leben können.
Idealerweise könnte so eine Wunde sofort mit einem Hauttransplantat verschlossen werden. Doch dafür muss der Patient stabil sein. Und diese Hauttransplantate, die brauchen Zeit. Deshalb muss eine Brandwunde in einem ersten Schritt schnellstmöglich wieder abgedeckt werden.
Das große Problem an der Stelle ist, ein Verband geht nicht. Den Patienten einfach zu verbinden, hat zur Folge, dass ich die Verbände auch ständig wechseln muss. Das ist schlecht für die Verheilung der Wunden. Das schmerzt aber vor allem auch den Patienten. Das kann man Patienten nicht antun. Deshalb hat man sich sozusagen so Ersatzverfahren überlegt. Das erste Ersatzverfahren ist die sogenannte Spenderhaut. Also man muss sich vorstellen, ich nehme Haut von Toten, die gibt es in einer Bank in Holland zum Beispiel. Die nehme ich, die wird auf den Patienten quasi wie eine Art Pflaster gelegt. Das Problem, diese gespendete Haut hält nicht ewig und die kann nicht ewig benutzt werden. Nach 10 bis 14 Tagen beginnt unser Körper, die abzustoßen, wie auch andere Spendeorgane, zum Beispiel eine Niere, abstößt.
Nach 2 Wochen muss die Wunde also entweder durch eine neue Spenderhaut ersetzt werden oder mit einer Alternative abgedeckt werden.
Die Alternative wäre so eine Art biologisches Pflaster. Das ist eine Art Kunsthaut, mit der der Patient dann eingekleidet werden kann, um ihn zu schützen. Die besteht entweder aus körpereigenen Substanzen, also Proteinen, oder es gibt das Ganze auch noch in synthetischer Form. Die haben den Vorteil, ich kann sie sogar drauf liegen lassen, ich muss sie gar nicht wechseln.
Denn dieses biologische Pflaster, diese Kunsthaut, die wächst einfach in die Haut ein und wird zu einem guten Nährboden für ein späteres Hauttransplantat. Und diesen Vorteil, den hat auch eine Brückenlösung, die in Lausanne angewandt wird.
Die Fischhaut ist jetzt wirklich der neueste Schrei. Das ist ein Pflaster, das aus der Haut von Fischen hergestellt wird. Und zwar wird die Haut so bearbeitet, dass da keine Zellen mehr drin sind, sondern sozusagen nur noch die Hautstrukturen übrig geblieben sind. Damit wird der Patient sozusagen auch bedeckt, bekleidet. Und hergestellt wird die zum Beispiel aus isländischem Kabeljau, bestimmt in sehr kalten Gewässern, wie man sich vorstellen kann. Der ist mehr oder weniger bakterien- und virenfrei, kann deshalb nicht gefährlich werden. Und in dieser Haut enthält zusätzlich sogar Omega-3-Moleküle, die entzündungshemmend wirken.
Die Fischhaut enthält keine lebenden Zellen, genauso wenig wie die Kunsthaut. Deshalb kann an diesen Stellen auch keine Haut von selbst nachwachsen. Aber diese biologischen Verbände verhindern, dass Bakterien in die Wunde gelangen können. Und sie verhindern auch, dass der Körper versucht, die großflächigen Brandwunden zu verschließen.
Man darf um Gottes Willen, es dürfen die sekundären Wundheilungsmechanismen dürfen nicht in Gang gesetzt werden.
Denn der Körper kennt bei großen Wunden nur einen Mechanismus.
Der Körper beginnt nämlich zum Beispiel so eine große Brandwunde zu vernarben. Und so eine Narbe kann zum richtigen Problem werden. Sie wird steif, das heißt die Haut fühlt sich steifer an. Wenn ich das am Gelenk habe, kann das sogar auch die Bewegung behindern, teilweise versteifen Gelenke sogar. Also eine Narbenbildung ist sozusagen das, was der Plastikchirurg unbedingt verhindern möchte. Und das lässt sich nur verhindern, wenn man dem Körper signalisiert, Ersatzgewebe ist nicht nötig. Es liegt schon wieder Haut auf der Wunde.
Die Spendehaut, die Kunsthaut und die Fischhaut, die geben den Ärzten also Zeit, um eine längerfristige Lösung zu finden. Haut, die dann die Wunde auch wirklich verschließt. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass noch gesunde Haut vom Patienten selbst auf die verbrannte Stelle transplantiert wird. Diese Technik nennt sich Spalthaut.
Die heißt deswegen Spalthaut, weil die obere Hautschicht abgespalten wird mit einer Art elektrischem Kartoffelschäler. So kann man sich das vielleicht vorstellen.
Adrian Deigeler leitet das Verbrennungszentrum in Tübingen. Auch er hat Brandopfer aus Gromontana behandelt.
Da ist die sogenannte Epidermis drin, das heißt die Deckhaut. Und es ist ein bisschen was von der Dermis drin, das ist die Unterhaut. Und die ist praktisch die stabile Auflagefläche für die Deckhaut. Und wenn ich diese beiden Hautschichten gemeinsam verpflanze, erreiche ich damit eine sehr stabile Bedeckung, die auch ein Leben lang halten kann, wenn diese Hautverpflanzung eingewachsen ist.
Diese Technik wird meist bei kleinflächigen Verbrennungen genutzt.
Aktuell muss man sagen, das ist sozusagen immer noch die beste Lösung für einen Brandpatienten. Also es gibt kein Transplantat, das so gut anwächst und so stabil ist langfristig wie ein Spalthauttransplantat.
Nur, um eigene Haut auf die verbrannten Stellen zu verpflanzen, muss genügend unverbrannte Haut übrig sein.
Besonders gut dafür geeignet sind solche großen Flächen wie Oberschenkel, Rücken, Brust. In der Not improvisieren plastische Chirurgen aber auch. Also man hat es auch teilweise schon von der Kopfhaut genommen. Und diese Haut kann man teilweise sogar mehrfach entnehmen. Das heißt, man entnimmt diese Spalthaut und dann wartet man etwas ab, dann wächst die Haut wieder an. Dann kann man an der Stelle, weil man ja wenig Stellen häufig hat bei Brandpatienten, nochmal Haut entnehmen. Der Nachteil ist, das kann man nicht ewig machen und die Haut wird auch von der Qualität immer schlechter.
Trotzdem liefern diese Spalthauttransplantate gute Ergebnisse. Sie sind auch die natürlichste Lösung. Und deshalb werden sie vor allem für das Gesicht, für die Hände, für die Fußsohlen, aber auch für die Gelenke verwendet. Nur,
wenn wir Verbrennungsoberflächen von über 50% oder mehr haben, dass es dann oft so ist, dass die körpereigene Haut nicht ausreichend ist, um die Defekte zu bedecken. Viele Opfer aus Transmontana haben beispielsweise Verbrennungsverletzungen, die über dieses Verbrennungsausmaß hinausgehen.
Deshalb versuchen die Ärzte alles, um aus wenig Haut mehr zu machen.
Der häufigst angewandte Trick ist das sogenannte Meshen. Das heißt, ich mache so eine Art, so wie ein Maschendraht, so Schlitze in die Haut und kann dann die Haut auseinanderziehen. Und diese auseinandergezogene Haut lege ich dann auf den Körper, aber die bedeckt einen viel größeren Rahmen, einen viel größeren Raum, eine viel größere Fläche. Eine andere Möglichkeit ist die sogenannte Meek-Spalthaut. Da zerlege ich diese Haut sogar noch, also die ursprüngliche Spalthaut, in kleine Inseln und lege dann sozusagen eine Fläche mit vielen kleinen Inseln auf den, sagen wir mal, verbrannten Rücken. Denn jetzt kann ich es dem Körper überlassen, die Lücken zwischen den Inselchen und den Maschen zu füllen. Und man kann das Ergebnis sogar noch verbessern oder zumindest auf eine Verbesserung hoffen, nämlich indem man so eine Art Hautspray benutzt. Das ist ein Spray, in der sind Epidermiszellen, also Oberhautzellen, aufgelöst. Und wenn ich das spraye, verteilt sich das dann auf der ehemaligen Hautfläche, muss man ja leider sagen. Und der Vorteil ist, wenn ich jetzt diesen Maschendraht habe oder diese Inselchen, kann ich jetzt mit dem Spray in dem Zwischenraum dazwischen quasi nochmal Epidermiszellen säen. Und das soll dann das Ergebnis des Heilungsprozesses verbessern.
Aber in gewissen Fällen reichen nicht einmal diese Tricks mehr aus. Und deshalb greifen die Ärzte dann auf Haut aus dem Labor zurück. Sogenannte CEAs.
Diese CERs, also die Cultured Epithelial Autografts, waren Anfang der 80er Jahre, als sie entwickelt wurden, eine Sensation. Das wurde als der totale Durchbruch gefeiert. Die plastischen Chirurgen und die Verbrennungschirurgen dachten erstmal, alle unsere Probleme sind gelöst, wir haben Hautnachschub, keinen Hautmangel mehr.
Diese künstlich gezüchtete Haut besteht aus den Hautzellen des jeweiligen Patienten.
Das heißt, wir entnehmen unverbrannte Haut, beispielsweise aus der Leiste oder am Kopf. Das schicken wir in ein spezielles Labor.
Dieser Prozess ist aufwendig, er ist teuer und er dauert 3 bis 4 Wochen. Außerdem können nur eine Handvoll Labore so eine Haut überhaupt herstellen.
Dieses Hautstück wird aufgelöst chemisch, da werden die einzelnen Zellen rausgenommen, die einzelnen Epidermiszellen rausgenommen und die werden jetzt gezüchtet, die patienteneigenen Epidermiszellen, vermehrt, bis ich so viele Zellen zusammen habe, dass ich eine neue künstliche Haut daraus bilden kann. Diese Haut wird dann an den Chirurgen wieder zurückgeschickt und die kann er verwenden, um den Patienten damit zu transplantieren, zu versorgen.
Das Problem an dieser gezüchteten Haut: sie besteht nur aus Oberhautzellen, also nur aus der obersten Hautschicht. Diese Haut kann zwar die Wunde bedecken, sie heilt ein, aber sie ist häufig nicht stabil.
Man rettet das Leben dieser Patienten, aber die Lebensqualität war wahnsinnig schlecht.
Wenn die Patienten sich im Bett bewegen, wenn sie Schuhe anziehen, das alles kann dazu führen, dass sich diese Haut wieder aufreibt.
Und dann waren wir enttäuscht, weil wir es nicht fertiggebracht haben, stabile Anwachsraten zustande zu bringen. Und wenn wir es geschafft haben, war die Lebensqualität schlecht, weil die Haut immer wieder aufgegangen ist. Das hat damit zu tun, dass die Verbindung zwischen Oberhaut und Unterhaut so instabil war, dass die waren wie Schmetterlingskinder. Wenn man die angefasst hat, dann gingen die auf.
Clemens Schiestl wollte es besser machen. Er wollte eine Haut, mit der Kinder und Erwachsene leben können. Die hält, die mitwächst, die weniger Narben bildet.
Das Problem ist, dass wir nur die Epidermis, die Oberhaut, verpflanzt haben. Wir müssen mindestens 2 Schichten verpflanzen. Diese Zellen der Epidermis brauchen immer noch die Zellen darunter, der Dermis, der Unterhaut, damit sie stabil liegen und sich mit dem Rest des Körpers verbinden können. Sie züchten jetzt tatsächlich im Labor eine 2-schichtige Haut. Die unten werden Bindegewebszellen, also die Bindegewebszellen, die die Dermis enthält, in einer Art Proteinpudding gezüchtet, der ihnen auch Struktur verleiht und in dem sie sich einnisten können. Und oben werden dann die Epidermiszellen draufgestreut. Das Ganze verbindet sich Und ich habe letztendlich eine zweischichtige, schöne Haut, die ich transplantieren kann.
Diese Haut ist viel ähnlicher zu der natürlichen Spalthaut, die verpflanzt wird. Auch die besteht ja aus zwei Schichten. Vor 5 Jahren transplantierte Clemens Schiestl eine zweischichtige, im Labor gezüchtete Haut auf den 14-jährigen Julius. Nach einem Brand waren 95% seiner Hautoberfläche zerstört.
Das Beste, was wir je im Labor produziert haben.
Der Fall Julius zeigte ihm, diese Haut heilt gut ein, sie geht nicht mehr auf und sie wächst sogar mit. Die Schweizer Firma Cutis stellt die Haut von Clemens Schiestl her und will sie bald auch an Kunden verkaufen. Noch hat sie keine Zulassung und wird nur in Studien getestet. Aber es gibt Gespräche, ob auch die Verbrennungsopfer aus Grand-Montana an diesen Studien teilnehmen könnten.
Das ist der Weg, das ist das Licht am Ende vom Tunnel. Diese Haut ist das Licht am Ende vom Tunnel.
Doch auch diese Technik wird ihre Narben hinterlassen.
Was wir bis jetzt erreicht haben, ist die schönste aller Narben, die schon nicht mehr aussieht wie eine Narbe und die in vielen, vielen, vielen Funktionen, wie zum Beispiel der Stabilität, oder, nicht mehr funktioniert wie eine fragile Narbe.
Deshalb wird immer weiter geforscht, an immer neuen Methoden.
Ein sehr interessantes Konzept ist das Konzept der sogenannten Fremdhaut. Fremdhaut muss man unterscheiden, da reden wir nicht über die Spendehaut, also die Haut von Toten, über die wir ja gerade geredet haben, sondern man würde dazu Haut nehmen, die in der kosmetischen Chirurgie ohnehin anfällt. Dann zum Beispiel, wenn Hautfalten entfernt werden. Das Problem bei dieser Haut ist, ähnlich wie bei der Haut von Toten, die Haut wird vom Körper, vom Immunsystem als fremd erkannt und abgestoßen. Das heißt, was die Wissenschaftler aktuell zum Beispiel in der Uniklinik Hannover versuchen, ist, diese Haut unkenntlich für das Immunsystem zu machen. Das versucht man mit chemischen Tricks, sodass die Immunzellen die Haut nicht mehr als fremd erkennen und der Körper deshalb diese Haut akzeptieren würde. Ein anderes Konzept ist die Verwendung von Tierhaut, also von Schweinehaut. Die müsste man allerdings auch genetisch verändern, mindestens genauso wie die Fremdhaut, damit der Körper sie nicht abstößt. Und dann gibt es noch das Konzept des 3D-Drucks. Auch das ist jetzt noch ferne Zukunftsmusik, aber dass man sozusagen mit dem 3D-Drucker sich eine Haut mit ihren verschiedenen Schichten herstellt und druckt.
Die Vision ist, er kommt rein, er wird stabilisiert, man nimmt die verbrannte Haut weg, man nimmt eine Biopsie, schickt sie ins Labor und nach 5, 6, 7 Tagen bekommt man genügend Haut, um ihn zu decken. Und nach 2 Wochen ist er gerettet.
Michael, das ist eine sehr schöne Vision, die Clemens Schiestl da präsentiert. Aber nach allem, was wir jetzt erfahren haben über die verschiedenen Möglichkeiten der Hauttransplantation, frage ich mich schon, kann diese gezüchtete Haut denn wirklich die natürliche Haut ersetzen?
Da muss man jetzt ganz ehrlich sagen, noch lautet die Antwort sicherlich nein. Wir müssen uns vor Augen halten, die Haut, die hier transplantiert wird, so modern die Produktionsverfahren sind und so modern die Technik, ist immer noch weit entfernt von dem, was eine normale Haut ist. Dafür fehlen ja viel zu viele Dinge. Sie hat zum Beispiel keine Schweißdrüsen. Das heißt, die Patienten werden immer noch Probleme haben, wenn sie joggen, die Hitze aus dem Körper abzuführen. Die Haut ist nicht in der Lage, braunes Pigment zu bilden, was der Körper nicht nur aus optischen Gründen braucht, sondern auch, um sich von der UV-Strahlung zu schützen. Die Haut hat keine Talgdrüsen, das heißt, sie kann sich nicht fetten selber. Sie muss von außen gefettet werden. Die Haut hat keine Haare. Was die Haut zwar auch nicht hat, was sich zum Glück aber wieder selber bildet, sind Nerven, die wachsen teilweise in der Haut ein. Und sie fehlen vor allem auch nicht, weil man mit großem Erstaunen festgestellt hat, die Haut enthält keine Nerven. Die Patienten spüren aber trotzdem etwas, also Tasten und Temperatur. Und Blutgefäße enthält die Haut auch nicht. Die wachsen aber auch von unten langsam ein. Die gute Nachricht ist, die Wissenschaftler am Kinderspital Zürich versuchen genau diese Probleme zu lösen.
Ist es denn wirklich ein lebenswertes Leben mit so einer transplantierten Haut?
Also es gab vor 30 Jahren mal eine Reportage, da sind Journalisten der Zeitschrift Geo in die USA gefahren und haben sich angeguckt, was die Wissenschaftler oder die Ärzte, die damals als erster diese CEA-Haut, diese ganz dünne Epidermishaut anwendeten, wie das funktioniert hat, was aus dem Patienten geworden ist. Und wenn man den Artikel so liest, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, die waren schockiert. Weil die Wissenschaft waren jetzt zwar plötzlich in der Lage, Patienten zu retten, die vorher nie eine Chance gehabt hätten zu leben, aber teilweise waren die Narben so stark, dass sie nicht richtig bewegen konnten. Sie waren entstellt. Teilweise auch die Ärzte selbst, so werden die zitiert, fragten, machen wir hier wirklich noch das Richtige mit dem Patienten? Tun wir denen wirklich einen Gefallen? Und da würde ich sagen, an dem Punkt sind wir vorbei. Den Punkt haben wir hinter uns. Die Hauttransplantationen sind besser geworden. Und was mir auch große Hoffnung macht, ist diese Haut aus Zürich. Man hat zwar immer noch Narben, aber diese Patienten können wieder am Leben teilnehmen, weil sie alles machen können, weil sie sich bewegen können, weil die Haut weich ist. Und damit ist es eigentlich nur vor allem eine Frage der Gesellschaft. Also wie gehen wir mit ihnen um? Machen wir ihnen das Leben noch zusätzlich schwer? Zeigen wir ihnen, dass wir sie auch mit Narben akzeptieren? Da können, glaube ich, wir noch eine Menge an uns arbeiten.
Du warst jetzt in zwei Spitälern, in denen Patienten, Jugendliche aus Grand-Montana behandelt werden. Wie geht es denn jetzt mit diesen Patienten weiter?
Unter den Patienten gibt es diejenigen, die wahrscheinlich nicht mehr so lange bleiben. Ich glaube, sie werden aktuell noch operiert, aber es wird nicht mehr, der Heilungsprozess wird sich nicht mehr so lange hinziehen. Das sind die Patienten mit den 15-20% in Verbrennungen. Es gibt aber auch die Patienten, die jetzt diese wirklich großen Verletzungen haben, 60, 70, 80%. Und bei den Patienten muss man leider davon ausgehen, die werden noch monatelang im Krankenhaus liegen. Es wird immer wieder Operationen geben, weil man diese ganzen Transplantationen nicht in einem Schritt machen kann. Das würde die Patienten viel zu sehr belasten. Das macht der Körper nicht mit. Teilweise muss man noch nachbessern. Positiv ist sicherlich, diese Patienten sind jung. Junge Patienten können solche Belastungen körperlich besser wegstecken und der Heilungsprozess verläuft auch besser. Die zweite gute Nachricht ist, sollte man auch unbedingt betonen, sie sind in guten Händen. Es gibt viel Erfahrung und viel Wissen, wie man mit solchen Verbrennungspatienten umgeht. Das macht Mut, das macht Hoffnung.
Wie es nach dem Brand in der Silvesternacht in Grand-Montana weitergeht, damit haben sich meine Kollegen beschäftigt. Die Artikel habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Dort könnt ihr euch auch für den Newsletter anmelden. Denn Quantensprung gibt es nicht nur zu hören, sondern auch zu lesen. Im Newsletter findet ihr die wichtigsten Fakten aus dieser Folge auf einen Blick und zusätzlich noch weiteren Lesestoff. Das war Quantensprung. Ein Podcast über Forschung, die bewegt. Ich bin Lena Waldner. Nächste Woche hören Sie meine Kollegin Anna Weber bei NZZ Quantensprung.